Hallo Tanja.
Hallo Corinna.
Du hattest Urlaub. Hast du dich gut erholt?
Ja, das war klasse. Ich war wandern, beziehungsweise besser gesagt pilgern sogar. Und die Natur ist jetzt natürlich ein Farbrausch. Toll.
Ja, das finde ich auch. Also wenn die Blätter so gelb und rot scheinen, ich finde, das ist einfach eine Augenweide. Aber nicht nur die Natur ist bunt und herbstlich, sondern auch die Küche.
Ja, genau. Und welche Gemüsesorten jetzt aktuell saisonal auf den Tisch kommen, das hat mir zum Beispiel mein Gesprächspartner Florian Zerbst vom Fischkochstudio erzählt, der ganz tolle Gerichte damit kreiert.
Ja, nicht nur du hast heute einen Gesprächspartner aus dem Bereich Ernährung und Genuss, sondern ich habe heute zu Gast Imke Matulat. Sie ist Kompetenzfeldmanagerin für den Bereich Sensorik am Technologietransferzentrum und sie erzählt uns heute, was Deutschland schmeckt.
Das klingt ja sehr spannend.
Wir hören gleich mal rein.
Los geht's. Heute zu Gast bei mir im Studio ist Florian Zerbst vom Fischkochstudio. Moin Flo.
Moin, hi.
Schön, dass du da bist. Fischkochstudio, was ist das?
Fischkochstudio, was ist das? Erstmal ist das mein Arbeitsplatz. Ich bin seit März 22 da, darf da Kochkurse und Kochshows gestalten.
Das hieß früher mal Seefischkochstudio und es liegt ja am Schaufenster Fischereihafen, ne? Genau. Und der Keimzelle der deutschen Hochseefischerei.
Genau. Da, also um das genau zu sagen, wir sind das Schulungszentrum des Fisches.
Okay. Und wer wird da geschult oder wurde geschult?
Also wurde, wenn wir mal so weit zurückgehen, 1927 wurde das Ganze gegründet und damals wurden da Hausfrauen geschult.
Okay.
Das ist Gott sei Dank heute nicht mehr so.
Ja.
Oder besser gesagt, heute ist Gott sei Dank ein bisschen mehr da los, wie dass nur Hausfrauen explizit da geschult werden. Wir haben mittlerweile total viele Männer und Familien und alle möglichen, die vorbeikommen. Wir schulen nämlich den Bürger. Wir schulen jeden, der Lust hat auf Fisch. Erzählen darüber, wo der Fisch lebt, was der Fisch braucht, wie wir ihn zubereiten können und wie wir darauf achten können, natürlich das Meer zu schonen, um aber trotzdem Fisch essen zu dürfen.
Aber Schulung klingt erstmal trocken. Ich habe ja selber schon mal eine Kochshow bei euch besucht.
Ja.
Und das ist ja alles andere als trocken.
Exakt.
Das ist ja sehr, sehr unterhaltsam. Das ist ja ein großer Raum, der bestuhlt ist und ihr steht vorne, seid gut zu sehen. Und über eurer Küchenzeile ist ja auch noch eine große Spiegelwand, sodass ich euch über den Spiegel wirklich in die Töpfe schauen kann. Und dann geht es ja los, dass ihr da teilweise mit diesen Riesenfischen in der Hand steht. Und dann geht's auch los. Ne? Und viele Menschen haben ja Respekt davor, Fisch zu bereiten, denken, das ist schwierig und viele trauen sich gar nicht ran und kommen übers Fischstäbchen gar nicht hinaus. Aber ihr geht da ran und ihr schafft es, dass das alles Fischliebhaber werden. Ne?
Ja, im besten Fall. Unser Auftrag, wir sind ja Fischbotschafter.
Okay.
Wir haben viel im Thema Fisch dazugelernt und lernen tagtäglich dazu. Und es ist so, dass wir mit kleinen Tipps und Tricks versuchen, den Fisch ein bisschen mehr wieder in den Vordergrund zu stellen. Denn eigentlich ist alles Routine. Die meisten sagen, ja, kann ich gar nicht und oh, ist schwer und ich traue mich auch nicht. Aber wenn man dann, ich sag mal, über so diese Standardgerichte wie Spaghetti Bolognese redet oder dieses klassische alte Schnitzel,
ja,
dann sagt ihr, ja, das kann ich, das kann ich. Dann sage ich, aber ein Schnitzel, das wirklich richtig zuzubereiten, das finde ich persönlich schwieriger, fachlich gesehen, wie ein Stück Fisch.
Okay.
Weil Fisch tatsächlich, das ist kurz gebraten ist oder kurz kann man das im Ofen garen quasi, also Bordelais zum Beispiel. Also jetzt mal, wir gar nicht abdriften, aber wir machen ein Fischblech bei uns im Fischkochstudio in der Show.
Ja.
Ja, da machen wir mal so verschiedene Toppings drauf. Natürlich von Jahreszeit abhängig machen wir dann verschiedene Toppings drauf. Also im Winter kommt da keine Zucchini, sondern mal ein Kürbis eher drauf oder zur Herbstzeit, nicht?
Okay.
Und damit versuchen wir einfach nur zu zeigen, wie einfach das zuzubereiten ist. So ein Fisch kommt mit so einem Topping 9 bis 10 Minuten im Ofen, dann ist das Ding fertig.
Das ist ja rasend schnell.
Grad. Ja, absolut.
Das ist ja schneller, als wenn ich mir eine Tiefkühlpizza in den Ofen schieben würde.
Absolut. Und so ein, ich sag mal, so ein tiefgekühltes Bordelais, wenn wir jetzt mal davon reden,
ja,
dauert eine Dreiviertelstunde, weil es tiefgekühlt ist. Hole ich mir ein schönes Stück Fisch vom Fischhändler, ein bisschen Kürbis rüber raspeln, ein bisschen Olivenöl, Thymian, Salz, Pfeffer. Ja, dann habe ich doch schon tolles Filet. Das kommt in den Ofen hinein. Da drumherum lege ich noch kleine Kartoffeln, dann habe ich noch eine Beilage, dann habe ich alles im Ofen gegart.
Das spare ich ja sogar noch Abwasch. Ich denke mal wieder praktisch.
Ja, ja, absolut. Energiespar, ich brauche nicht mehrere Töpfe oder irgendetwas. Also ich bin da auch im Thema Energiespar natürlich in der Küche. Obwohl ich faul bin.
Das glaube ich nicht.
Nein, nein, also ich sag mal, obwohl ich natürlich faul heißt ja nicht faul gleich. Mathematiker gehen ja zum Beispiel den einfachsten Weg. Mhm. Die nutzen den Rechenweg. Also versucht man ja faul zu sein.
Ah, das meinst du, also, ja.
Ne? Faul im Sinne von
ich schlau. Ich nenne das von mir immer pragmatisch.
Pragmatisch, natürlich. Das ist noch ein besseres besser Ausdruck. Ja, cool.
Du hast ja eben den Kürbis schon erwähnt. Also das ist so, keine Show ist wie die andere bei euch. Also ja. Es kommt dann eben auch drauf an, was die Zuschauenden vielleicht auch noch an Fragen reinbringen oder sowas. Und ihr habt aber auch verschiedene Fischzubereitungen und auch dann saisonal. Ihr kocht saisonal.
Ja, natürlich. Also wir haben ja mehrere Formate und also es wäre auch langweilig für mich selber, wenn ich den ganzen Tag das Gleiche kochen würde oder das ganze Jahr über das Gleiche kochen würde. Ich glaube, deswegen sehe ich mich auch nicht mehr in einem Saisonbetrieb oder sowas. Ne? Also
ja.
Wir haben mal ein paar Läden durchgearbeitet und wir haben ja nun mal auch in Bremerhaven Saisonbetriebe.
Ja.
Und ich glaube, darum würde ich mich da auch nicht mehr sehen, weil also oftmals ja ein halbes Jahr das Gleiche gekocht wird.
Nee, stimmt, das macht ist dann nicht abwechslungsreich. Ja.
Nein, natürlich nicht. Und dann kommt ja jedes Jahr wieder die gleiche Karte raus.
Ja.
Das ist relativ unkreativ. Never change the running system, wird dann gesagt. Ne?
Ja, ja. Und ihr könnt euch dann, du bist jetzt zu zweit, ne? Du hast noch einen Kollegen, ja. Ralf Harms.
Genau, ich bin die zweite Geige. Ich bin der stellvertretende Küchenchef und er ist der Küchenmeister. Genau.
Ihr seid ja auch Fischsommeliers, ne?
Absolut, genau.
Was ist ein Fischsommelier? Wie wird man das? Was muss man können?
Also Ralf hat mir vorgelegt, Ralf hat angefangen. Er hat, glaube ich, er war einer der Ersten. Er war, glaube ich, sogar mitunter der erste Fischsommelier. Das lernt man an der Transgourmet Seafood Akademie.
Das die ist ja auch in Bremerhaven, ne?
Tatsächlich, genau.
Ja.
Im Fischereihafen. Finde ich voll cool.
Ja.
Ne? Bist du schön im Hafen drin, dann lernst du auch noch mehr über den Fisch. Also ist so echt toll.
Ja.
Und mit der IHK zusammen. Also das ist schon tatsächlich ein richtig anerkanntes Siegel.
Ja.
Sommelier wird ja quasi eigentlich fast wie das Wort Nachhaltigkeit durchgezogen, sag ich mal. Es gibt Brotsommeliers, es gibt Fleischsommeliers, Sommelier hier, Sommelier da. Tatsächlich hat die Transgourmet Seafood das hingekriegt, das aber auch ein bisschen wertvoller zu halten. Es werden jährlich nur 20 Leute ausgebildet.
Okay.
Und davon kommen gar nicht alle durch, weil es ziemlich anspruchsvoll ist.
Muss man vorher schon Köchin oder Koch gelernt haben, um Fischsommelier zu werden?
Also Koch oder Köchin nicht unbedingt. Aber man muss nachweisen oder vorweisen, dass man nicht, ich sag mal, sich seit letzter Woche mit dem Thema beschäftigt und doch ein bisschen Interesse hat. Man schreibt ein Motivationsschreiben.
Okay.
Warum will ich das hier überhaupt machen? Warum will ich ein Fischsommelier werden? Und da drin schreibt man natürlich, dass man da schon sehr lange mit zu tun hat.
Ja.
Einfach so wird man, denke ich, nicht zugelassen.
Und wie lange dauert dann die Ausbildung?
Über ein halbes Jahr. Also von der Dauer vom Anfang bis zur Prüfung. Ungefähr so 200 bis 300 Stunden Eigenstudium nebenbei.
Wow, das hat es in sich.
Ja, wir haben Lektüre mitgekriegt von ungefähr 2.000 bis 3.000 Seiten. Das wird dann nachher irgendwann ziemlich dröge, muss man ganz ehrlich sagen. Und man kann sich auch nicht jede Lektüre davon merken. Allerdings ist das so, dass man ja die Lektüre hat und immer wieder nachlesen kann.
Ja, und dann ist es eine praktische und eine theoretische Prüfung nachher?
Genau, praktisch und Theorie. Wird dann abgeprüft.
Und ihr seid ja jetzt, Ralf und du, ihr seid jetzt so gut und so bekannt, ihr bildet jetzt selber mit aus, ne?
Ja, wir haben tatsächlich das Glück, dass wir tatsächlich, das ist nachher noch fahre ich weiter zur Arbeit und von da aus mit Ralf dann zur Akademie und dann dürfen wir den neuen angehenden Sommeliers beibringen, wie man filetiert und wie man eben halt Plattfisch und Rundfisch bearbeitet.
Rundfisch? Was ist bitte ein Rundfisch?
Jeder andere Fisch, der kein Plattfisch ist.
Ach so.
Die werden tatsächlich bezeichnet als Plattfisch oder Rundfisch, genau. Und tatsächlich war jeder Plattfisch auch mal ein Rundfisch. Die haben sich nur sehr, sehr früh dazu entschieden, auf dem Boden liegen zu bleiben.
Das stimmt.
Ja, genau.
Das wird auch im Aquarium vom Zoo am Meer gut erklärt.
Ja, cool.
Alles dicht beieinander hier in Bremerhaven.
Ja, das gehört auch so.
Du hast eben filetieren gesagt. Das ist ja zum Beispiel für mich auch so ein Angstding. Also da wüsste ich, ich glaube, ich würde dem Fisch, auch wenn er schon tot ist, aber viel Leid zufügen.
Ja, vielleicht sollten wir das in den Kindergärten schon beibringen. Jeder Bremerhavener sollte doch eigentlich einen Fisch filetieren können.
Auf alle Fälle, das denke ich auch.
Ja, oder uns besuchen, ne, im Fischkochstudio, dann zeigen wir euch das.
Ich finde es wirklich klasse bei euch. Die Kochkurse sind nochmal anders, ein anderes Format. Da darf ich selbst mit an den Topf und an die Pfanne, ne?
Tatsächlich, genau. Da mache ich nämlich gar nichts.
Ach.
Also da habe ich
toller Job.
Ja, also super Job, wirklich. Also ich brauche da nur noch mit meinem Fachwissen strahlen und so ein bisschen leiten. Ne? Ich baue das Ganze auf in so einem Kochkurs, dann wiege ich ab pro Person. Also ich kalkuliere ja so ein Gericht.
Ja.
Wenn ja dann 3 bis 5 Gänge. Und dann braucht die eigentlich nur noch kommen, schnibbeln, schneiden und kochen. Und ich stehe dann daneben und sage, wie es geht quasi. Falls ihr euch unsicher seid.
Okay, und dazu muss ich ja keine Vorkenntnisse haben. Ne? Da darf ich auch als absoluter Laie kommen und werde auch nicht ausgelacht, sondern gehe da hinterher ganz stolz raus, was ich da gezaubert habe.
Na klar.
Und was hast du gesagt, wie viele Gerichte macht ihr da ungefähr?
3 bis 5 Gänge in 3 bis 5 Stunden. Also es kommt immer je nach Format an. Ne?
Ja.
Mache ich einen After-Work-Kochkurs, dann habe ich 3 Gänge, 3 Stunden. Denkt man jetzt mal 3 Stunden, dann soll ich essen, trinken und kochen.
Ach, trinken darf ich auch noch.
Ach na, die sind mit drinne. Getränke sind inklusive.
Das ist ja klasse. Also es ist so, man isst hinterher auch in geselliger Runde. Also es wird nicht einfach gekocht und dann muss man nach Hause gehen, sondern man darf es dann auch wirklich genießen. Ja, ne?
Auf jeden Fall, klar. Ich habe das Glück. Ich habe so viel Glück tatsächlich mit meinem Arbeitgeber. Ich darf die Kurse gestalten, wie ich möchte.
Ja.
Wichtig ist, dass ich natürlich darüber über Fisch rede, dass wir so ein bisschen was über Fisch lernen, dass alle glücklich und satt nach Hause gehen. Das sind so meine Auflagen quasi von meinem Arbeitgeber. Hier, das muss ich schaffen, wenn die Gäste bei dir sind, also, wenn man das so mal sagen möchte.
Ja.
Ne? Und da habe ich freie Hand, wie ich das mache. Ist eigentlich vollkommen egal. Hauptsache, wie gesagt, alle sind glücklich und zufrieden und haben was dazu gelernt.
Das ist ja super. Ja. Und wie viele Personen sind denn in so einem Kochkurs?
Zwischen 16 und 8 Gästen. Also je nach Format, je nach Größe. Es gibt auch welche, die buchen das exklusiv nur für sich selber. Opa wird 80, wir wollen feiern, aber wollen aber gemeinsam zusammen kochen. Ja, dann geht das auch, ne?
Schöne Idee. Ja. Auch als Firmen-Event.
Firmen-Event, Teambuilding mache ich auch ganz viel.
Ja, das glaube ich, das bietet sich an.
Ja.
Und du machst ja auch teilweise ausgefallene Gerichte. Also man lernt da ja nicht einfach nur ein Seelachsfilet im Bierteig oder so, ne?
Nee, das können wir uns ja schon irgendwo anders dann auch holen oder das gibt es ja alles schon. Ich erfinde das gerade jetzt auch nicht neu. Nur, weil ich ja sagte, ich habe ja unheimlich viel Freiheiten.
Ja.
Und ich meine Kochkursmenüs schreibe ich die nach meinem eigenen Gusto.
Mhm.
Und dann überlege ich so, was würde mir denn heute eigentlich mal schmecken?
Ja.
Oder was würde mir diese Saison über schmecken? Jetzt geht es los in den Herbst. Ich arbeite gerade ein Herbstmenü aus.
Mhm.
Und ich habe total viel Lust auf Kürbis dieses Jahr. Natürlich auch auf Fisch. Also paare ich das Ganze. Also habe ich mir jetzt 5 Kürbissorten ausgesucht, die ich jetzt pro Gang verarbeite. In jedem Gang Kürbis. Im Dessert, im Hauptgang, in der Vorspeise, im Zwischengang. Überall kommt der Kürbis zur Geltung. Aber dann nehme ich natürlich auch verschiedene Kürbissorten. Ja, und dann überlege ich, was könnte mir denn schmecken. Und so kommt dann halt irgendwie mal was anderes zustande, was man vielleicht noch nicht gesehen hat.
Ja.
Oder auch doch vielleicht schon gesehen hat.
Klasse. Ja, das darf ich schon mal vorwegnehmen, du hast uns auch ein Rezept mitgebracht, das stellen wir dann nachher in die Shownotes, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das dann auch nachlesen und nachkochen können.
Ja.
Nachdem sie bei dir in der Show waren, vielleicht auch noch. So werden ja auch viele zu Fischliebhabern dann, ne? Weil man ein bisschen die Angst genommen bekommt und dann auch ganz schnell einen Erfolg hat.
Ja, das ist super einfach und super lecker, ne? Also ich habe ja schon, wir haben ja schon öfters über Fisch reden dürfen, gerade auch ich mit meinen Gästen. Und also dadurch, dass wir ja eben halt auch so gute Quellen haben, wo wir unseren Fisch herbekommen, unser Gemüse herbekommen, haben wir halt auch wirklich einen guten Geschmack, ne?
Erzähl mal, wo bezieht ihr euren Fisch und euer Gemüse?
Naja, ich rufe zum Beispiel heute noch, Torge an von Wilhelm Pedersen.
Das ist ja bei euch auch schräg gegenüber,
das
ne?
Das ist schräg gegenüber. Das ist eine Untergruppierung von Abelmann.
Abelmann kennt man.
Abelmann kennt man, oder nicht? Die Marinaden, die leckeren oder ein gutes Fischbrötchen von Abelmann. Das ist so, dass die gesagt haben, ja, wir wollen uns natürlich auch vergrößern oder wir wollen uns erweitern. Und dann brauchen natürlich solche Unternehmen Zertifikate, Siegel. Und die haben gesagt, ja, wir wollen ein Premium-Handfiletierbetrieb haben. Also haben die sich den Wilhelm Pedersen dazu geholt.
Das ist allen Ernstes ein Handfiletierbetrieb. Sowas gibt es heute noch?
Tatsächlich, ja, genau.
Wahnsinn.
Ja, ja. Da wird von morgens bis mittags der Fisch filetiert.
Super. Und in direkter Nachbarschaft.
Und direkter Nachbarschaft, ja. CO2-neutraler geht's ja fast gar nicht.
Das ist ja wirklich genial.
Ja, ja. Wenn jetzt der Fisch hier noch direkt vor der Tür geangelt wird, dann wären wir ganz weit vorne. Aber die Zeiten sind leider vorbei.
Das stimmt, ja.
Ja,
ja, es gibt ja so Fischfangquoten auch, ne? Wird, glaube ich, auch in Bremerhaven festgelegt oder beim Thünen-Institut.
Genau.
Ihr seid alle Tür an Tür, ne? Ja, also ist wirklich die Fischhauptstadt. Nicht umsonst heißen wir auch Fischtown dann.
Genau, so sieht das aus.
Den Namen schon verdient.
Ja, heute sind wir ja der größte Fischverarbeiter.
Ja.
Quasi. Und natürlich auch die ganzen Themen, die wir hier miteinander zu tun haben, also wo wir auch eben gut vernetzt sind. Aber Fischverarbeiter sind wir die Größten hier überhaupt.
Und ihr seid ja so bekannt und so weit ausgebildet, ihr tourt ja auch durch Deutschland und gebt euer Wissen auch weiter. Ne? Ja. Ihr geht auch auf Messen und erzähl mal, was macht ihr alles?
Naja, Ralf, der fährt jedes Jahr zur ITB nach Berlin und zu den Grünen Wochen und ja, beköstigt da die Gäste und zeigt ihnen da, wie das auch einfach funktioniert, mit Fisch umzugehen. Und mein Bereich ist Bremen. Ich fahre dann nach Bremen zur Fish & Finest und zur Fish International.
Fish & Finest findet ja jetzt im November auch wieder statt. Das ist ja eine Endverbrauchermesse. Das heißt, ich sehe dich dann auch live.
Tatsächlich,
an den Töpfen.
Genau. Da kann jeder herkommen. Das ist in der ÖVB Arena in Bremen, gleich beim Hauptbahnhof.
Ja.
Also super leicht zu erreichen und dann kann man da Fish & Finest erleben.
Darf man dann auch probieren, wenn du da was zubereitet hast?
Ich bitte drum. Ich koche ja nicht umsonst.
Ja, da hast du mir im Vorfeld erzählt, da hast du auch einen Fan gewonnen.
Ja,
ne?
Ja.
Erzähl mal.
Ach Mensch, das hat mich so gefreut. Letztes Jahr war ich auf der Fish & Finest und habe meine Matjes-Gerichte mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, Hering, Matjes, das ist ein Thema, das sollte man mal ansprechen, da sollte man mal ein bisschen breiter treten, gerade bei uns in der Region. Es ist sehr, sehr weit zurückgegangen. Noch vor 30 Jahren haben wir bis über 300% mehr Matjes gegessen oder Hering.
Über 300% mehr.
Über 300% mehr, ja, genau.
Wow.
Ja, es ist weit, weit zurück. Es ist so ein Generationsding, ne?
Ja.
Also früher wurde der Matjes mehr wertgeschätzt oder der Hering.
Ja, ist ein gesunder Fisch auch, oder?
Absolut, genau. Es ist ein Fettfisch aus dem Meer. Und das heißt, er hat Omega-3-Fettsäuren. Und je mehr Fett so ein Fisch aus dem Meer hat, desto mehr Omega-3-Fettsäuren sind in diesem Fisch drin. Sowas lernt man dann natürlich als Fischsommelier.
Jetzt muss man gleich hinterher schieben, weil manche Zuhörerinnen und Zuhörer denken jetzt vielleicht, oh Gott, Fisch macht dick. Das ist es ja nicht. Das sind einfach nur die guten Fette, die aber nicht dick machen. Im Gegenteil, ne? Fisch ist ja nun auch wirklich ein gesundes Lebensmittel.
Definitiv.
Und lecker.
Und ökologisch tatsächlich. Also, aber da erzähle ich gleich noch was.
Genau, erst mal zu deinem Fan.
Wir waren bei meinem Fan gerade, genau. Er ist so ein kleiner Junge, der ist 8 Jahre alt. Ich sage jetzt mal nicht seinen Namen. Ne?
Nee.
Er hat nämlich noch nicht gesagt, er weiß das nämlich nicht, dass er jetzt hier erwähnt wird.
Nein, er ist ja inkognito.
Der war,
die Geschichte.
Der hat mich gesehen, hat mich angeguckt. Was machst du denn hier, sagt er, spricht er mich an. Ich sage, ich mache hier kleine Kochshows. Oh, wo das denn? Ich sage, ja, da vorne am Stand. Komm ruhig mal mit und wenn du willst, kannst du zugucken. Gibt's auch was zum Probieren? Ja, dann sagt er, oh, da würde ich gerne. Guckt seine Eltern an, dürfen wir? Ja, machen wir. So, dann hat er die erste Show mitgeguckt und sagt, machst du noch mehr? Machst du noch mehr? Ich sage, ja, ich mache 4 Shows hier heute, 4 verschiedene Gerichte.
Was für ein aufgeweckter Kerl.
Ja, total, total, total. Ja. Und ja, der kam ja zu jeder Show und dann hat er auch noch Karten und Prospekte von uns mitgenommen.
Ja.
Und dann habe ich ihn tatsächlich dieses Jahr im Fischkochstudio wieder getroffen. Er hat seine Eltern dazu überzeugt, mich besuchen zu kommen und mit mir zu kochen.
Das ist ja genial.
Ja, ja, da war ich total froh drüber. Ne? Das hat mich total...
Das ist bestimmt den jüngsten Fan. Das ist, also, das ist ja sehr ungewöhnlich, in dem Alter schon so begeistert.
Ja.
Ja, da kann man mal sehen, wie toll eure Shows sind.
Ja, danke.
Ja, es ist so. Und der Hering, Fettfisch, hast du gesagt?
Genau. Der hat einen unheimlich hohen Fettanteil. Also das schwankt von Jahreszeit zu Jahreszeit. Der Hering, der hat unheimlich viele verschiedene Stadien.
Mhm.
Dann ist ja mal der grüne Hering, dann ist ja mal der Matjes zur bestimmten Zeit. Also auch der Bückling ist ein Hering. Ne? Also das ist alles verschiedene Stadien, wo er verschiedene Fettlevels hat. So sprechen wir in der Fischsprache.
Ja.
Und der Matjes ist glaube ich, der bekannteste, glaube ich. Ne?
Das denke ich auch. Es gibt ja auch Matjes-Feste, gibt es ja auch in Bremerhaven.
Genau,
dann.
Den Matjes-Orden.
Ne? Ja.
Da kochen wir auch für, die sammeln immer Spenden, wenn sie bei uns tagen.
Okay, genau. Was ist der Matjes-Orden?
Der Matjes-Orden ist von vielen gegründet.
Ja.
Die treffen sich,
essen
Matjes. Die haben da ihre Tradition, dann kommt der Salzer, sprechen darüber, wie es früher war, wie der Matjes eingelegt wurde. Und dann werden Spenden gesammelt.
Das ist ja super.
Für Seemänner in Not und also für alles, was das Thema so...
Mit Seefahrt, Fischerei zu tun hat.
Und da kommt echt was zusammen, ne? Weil da sind die richtigen Leute in dem Raum, sag ich mal. Ne?
Tolle Aktion.
Das ist richtig cool, ja, total.
Ich glaube, wir müssen euch auch noch die Daumen drücken, ne? Ihr habt euch um einen Preis beworben.
Ja, genau, der Seafood Star. Wir haben uns beworben mit dem Format Fisch und Freunde.
Okay.
Das ist bei uns im Fischkochstudio. Wissen wir.
Wo sonst?
Da kann man vorbei, das kann man buchen.
Ja.
Mit oder ohne Freunde.
Man kann vielleicht gewinnt man ja da noch welche.
Ja, genau. Man kann meine Freundschaft gewinnen. Es ist so, Kochkurs ist ja cool. Macht ja Spaß, selber anzupacken. Aber es gibt ja auch mal den Moment, wo wir sagen, ja, wir wollen aber lieber mal wirklich privat zugucken. Also es, eigentlich kann man sich das so vorstellen wie eine private Kochshow. Ich bereite alles vor.
Ja.
Und koche 4 Gänge.
Ja.
Und dann sitzt ihr am Tisch oder ihr könnt aufstehen, ihr könnt euch frei bewegen im Raum, in meiner Küche, meiner Seminarküche und mich fragen, was ich da mache oder wie ich das umsetze. Ja, Kochen und Freunde, das Cooking, Show-Cooking-Dinner.
Okay, dann bin ich da ganz entspannt mit einem Getränk, schau dir zu, genau. Kann mich mit Fragen löchern.
Genau.
Und du zauberst den Teilnehmenden tolle Sachen.
Ich zeige dir, warum lasse ich die Pfanne vorheizen, warum benutze ich eine dicke Pfanne, eine gusseiserne Pfanne oder warum ich das jetzt wie anrühre oder was ich da mache. Ne? Was passiert jetzt gerade bei der Hollandaise? Warum schlage ich die Hollandaise auf dem Wasserbad auf oder? Ne? Tipps und Tricks erzähle ich da 1:1.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja auch das, was mich so begeistert hat, dass ihr wirklich so tolle und praktikable Tricks habt, für die man nicht extra was Neues anschaffen muss oder sowas. Ne? Als ich das damals mal mitgemacht habe, haben wir, glaube ich, auf Backpapier auch gebacken, also ja. In der Pfanne.
Ja, ja. Das ist jetzt tatsächlich vorbei.
Okay, macht man nicht mehr?
Ja, macht man nicht mehr. Also es ist ja bekanntlich, dass natürlich da auch eine gewisse Teflonschicht auf so einem Backpapier drauf ist.
Alles
ja,
klar.
Genau. Mhm. Und wir versuchen ja natürlich mit der Zeit zu gehen. Und es ist so, wir haben uns jetzt für Silikonmatten entschieden.
Okay.
Im Fischkochstudio. Die sind auch langlebiger.
Ja,
also ressourcenschonender. Ne? Also wir brauchen jetzt das Backpapier nicht immer wieder abreißen, benutzen und wegwerfen. Wir haben wiederverwendbare Silikonmatten.
Aber das Prinzip ist das Gleiche.
Das Prinzip ist das Gleiche.
Und das hat mich ja damals so begeistert, weil ich habe natürlich auch schon mal Fisch zubereitet und das ist auch in den meisten Fällen gelungen, aber es ist auch mal nicht gelungen, nämlich wenn ich zu ungeduldig war und den Fisch zu früh wenden wollte und dann ist er mir an der Pfanne festgeklebt und zerbröselt. Hat natürlich trotzdem geschmeckt, sieht bloß einfach nicht mehr schön aus. Und das war natürlich mit dem damals Backpapier oder jetzt dann eben mit den Dauerbackmatten eine super Sache.
Ja.
Das war total klasse.
Ja, wobei man muss ja auch natürlich sagen, auf Backpapier oder auf Folie, auf Matte zu braten, zu backen, da muss man unterscheiden, welchen Fisch habe ich jetzt hier. Ne? Nicht, dass, wenn das jetzt gehört wird, dass er jetzt Magerfisch einfach trocken in die Pfanne gelegt wird oder aufs Backpapier. Da brauchen wir schon etwas Öl zu. Es brät sich nämlich sonst beim Lachs, würde sich Fett frei braten. Und der Lachs nämlich auch wieder zum Beispiel. Ein Fisch ist, der ein unheimlich hohes Fettlevel hat. Der Zuchtlachs hat einen Fettgehalt zwischen 18% und 20% Fett.
Ja.
Wo soll das hin, ne? Wenn das erwärmt wird, das tritt aus.
Ja, das wird so weißlich, glaube ich. Ne?
Genau. Ja. Das ist diese weiße Marmorierung beim Lachs. Und gerade wenn ich den in eine Pfanne brate, den kann ich ohne Fett braten auf Backpapier, weil da brät sich das Fett frei. Habe ich jetzt aber Magerfisch, so ein Kabeljau oder sowas, soll ich doch vielleicht ein bisschen pinseln oder 2-3 Tröpfchen Öl oder Butter in die Pfanne geben.
Ja, das ist eben auch das Spannende. Als Laie gehe ich ins Schaufenster Fischereihafen und kaufe da meinen Fisch. Und wenn ich nicht frage, behandle ich den nachher vielleicht falsch bei der Zubereitung. Und das ist eben das Tolle, diese Tipps und Tricks, die man dann mitbekommt. Und ja, auch keine Wissenschaft für sich, sondern das kann man sich auch leicht merken. Aber ihr habt, glaube ich, auch Rezeptkarten oder sowas, ne?
Tatsächlich,
also, ja. Ja, genau.
Wir haben Rezeptkarten. Im Internet haben wir so oder so unsere kompletten Rezepte. Die werden auch immer aktualisiert. Die kommen immer neue dazu.
Super, dann kann ich mir ja wirklich mein Kochbuch auch erweitern dann immer.
Ja, genau. Man muss eigentlich nur noch den Link Fischkochstudio immer offen haben.
Genau.
Da kann man übrigens auch, was wir da auch haben, das haben wir in Corona, also in der Zeit, wo wir nämlich nicht aufhaben durften, da wurden Online-Kochkurse gemacht. Da kann ich nämlich online auch zugucken, wenn ich so, oh nö, Menschen, ach, irgendwie bin ich noch nicht dran interessiert, mich kennenzulernen. Ich will von zu Hause aus das Ganze machen. Dann kann ich auch für Fischkochstudio-Seite auch eben halt einen Online-Kochkurs mir angucken, nicht?
Ihr habt also nicht nur kreative Gerichte im Topf, sondern auch wirklich Formate kreativ und vielfältig gestaltet. Dann,
da
ne?
Man ist stets bemüht.
Aber erzähl noch mal eben mit dem Seafood Star, den ihr euch beworben habt. Mit welchem Format habt ihr euch da beworben? Also mit Fisch und Freunde.
Fisch und Freunde, das Show Cooking Dinner.
Okay, und wann wird das ausgelobt? Wann? Wie lange dürfen wir die Daumen drücken?
Ist das erste Novemberwochenende.
Ah ja.
Da fahren wir zusammen mit dem kompletten Fischkochstudio-Team nach Hamburg zum Fischwirtschaftsgipfel und da hoffen wir und drücken uns selber und allen anderen drücken uns auch die Daumen, dass wir gewinnen den Seafood Star, denn das ist schon eine Auszeichnung in unserer Branche, die ist schon echt cool, da muss man echt sagen.
Super.
Ja.
Habt ihr schon mal Preise gewonnen?
Vor 2 Jahren haben wir typisch Bremerhaven gewonnen. Wir haben ja einen Preis für Tourismus gekriegt.
Aha.
Genau, typisch Bremerhaven, wir haben gewonnen, ja, genau.
Super. Ach, was wir noch nicht gesagt haben, der Kochkurs endet natürlich auch mit einem gemeinsamen Essen. Ne? Ja, also ja. Das, was ihr da vorne zubereitet, das wird nachher ein riesengroßes Fischbuffet. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denkt nicht, dass das nur kleine Häppchen sind. Man geht wirklich gut gestärkt und pickepacke satt raus. Also das ist ganz klasse. Ja, dann Flo, dann danke ich dir, dass du hier bei uns im Studio warst. Hat total viel Spaß gemacht und ja, ich werde mir meine nächste Kochshow jetzt wieder buchen oder vielleicht auch einen Kochkurs oder wir machen das als Freunde dann und schauen dir einfach mal zu und in die Töpfe und auf die Finger.
Ich freue mich.
Klasse. Herzlichen Dank und alle Shownotes geben wir wieder an und auch die Links und auch das Rezept, was du uns mitgebracht hast. Achso, und was mir noch immer am Herzen liegt, Thema Barrierefreiheit, das Fischkochstudio ist auch mit Rollator und Rollstuhl zugänglich. Ja, ne? Alles eben und alles zugänglich. Ja, das ist wichtig, damit auch diese Gäste dann zu euch kommen können.
Bei uns wird keiner ausgelassen.
Klasse. Prima. Vielen Dank und tschüss.
Auf Wiedersehen.
Das war Flo vom Fischkochstudio, der uns ein tolles Rezept verraten hat.
Ja, ein tolles Herbstrezept. Und ob das den Deutschen auch schmeckt oder was überhaupt den Deutschen gut schmeckt, das verrät uns gleich Imke Matulat.
Ich bin heute zu Gast in einer Bremerhavener Forschungseinrichtung und zwar beim Technologie- und Transferzentrum Bremerhaven bei Imke Matulat. Hallo Imke!
Moin Corinna!
Ja, schön, dass ich einmal bei euch in dieser Forschungseinrichtung sein darf. Du bist Kompetenzfeldmanagerin für den Bereich Sensorik und Konsumentenforschung hier am Technologie- und Transferzentrum. Mhm. Bevor wir auf deinen Bereich zu sprechen kommen, sag uns einmal ganz kurz, was sind eigentlich die Aufgaben von dem Technologie- und Transferzentrum hier in Bremerhaven?
Ja, klar, sehr gerne. Also erstmal herzlich willkommen auch bei uns. Das TTZ Bremerhaven ist ein Forschungsentwicklungsdienstleister. Wir verstehen uns eigentlich als Schnittstelle von der Wissenschaft zur Wirtschaft. Ja, weil eben, es kommt ja aus unserem Namen schon hervor, ne? Also Technologietransfer, all das, was wissenschaftlich erforscht wird, versuchen wir in die Anwendung zu bringen. Also wir sind im Vergleich zu anderen Forschern eben kein Grundlagenforscher, sondern ja, wir versuchen eben das Wissen für die Wirtschaft in die Anwendung zu bringen. Genau. Und da arbeiten wir eben in zwei großen Bereichen. Der eine Bereich ist eben der Lebensmittelbereich und der andere Bereich ist Ressourcen-Umweltbereich. Genau.
Ja, also ihr seid ganz dicht mit eurer Forschung an der Wirtschaft dran.
Mhm, genau.
Und ich finde, dein Bereich ist super spannend, Sensorik und Konsumentenforschung. Was muss ich mir darunter vorstellen, nur einmal ganz grob, was erforscht ihr dabei in dem Bereich?
Ja, genau. Wir haben zwei große Bereiche eigentlich, in denen wir uns beschäftigen. Ne? Also Sensorik ist eben ja die Wahrnehmung von Lebensmitteln mit unseren Sinnen, also mit unseren Augen, mit unseren Ohren, mit der Nase, mit der Zunge und mit unserem Getast, mit dem Getast an den Händen oder eben aber auch im Mundraum. Und das gehören nicht zu vergessen. Und das ist so der eine Bereich, mit dem wir uns beschäftigen. Und der andere Bereich ist die Konsumentenforschung. Konsumentenforschung ist sehr breit. Was bedeutet das eigentlich? Ne? Uns interessiert ja nicht nur, wie riecht, wie schmeckt dein Lebensmittel, sondern wir wollen halt noch weitergehen. Ne? Warum wird ein Lebensmittel gekauft? Warum verhalten sich Verbraucher, Verbraucherinnen in bestimmten Situationen besonders? Ja, und das ist eben einfach ein bisschen mehr als diese klassische Sensorik. Ja, und deswegen ist es eben Sensorik und Konsumentenforschung. Und ja, was machen wir den lieben langen Tag? Also wir haben auf der einen Seite natürlich eben auch ein starkes Direktauftragsgeschäft, also eben auch die Verbindung wieder zur Wirtschaft, zu den Unternehmen. Das bedeutet, wir führen im Auftrag von Unternehmen kleinere Marktforschungsstudien durch, Produkttests, sensorische Analysen. Also mal, noch nicht jede Firma hat ein eigenes sensorisches Panel. Und wenn die irgendwie bestimmte Fragestellungen haben, sei es aus der Qualitätssicherung heraus, ja, oder neue Rohwaren, dann haben wir eben ein geschultes Panel, was sich dann die Lebensmittel nochmal genau anschaut und guckt, okay, hat die neue Rezeptur eine Auswirkung erstmal auf qualitativer Ebene, auf die sensorischen Eigenschaften. Und dann haben wir auch einen großen Bereich der Schulung.
Ja.
Also sprich, wir gehen in die Betriebe und bilden dort die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus im Bereich Sensorik. Oder aber auch, wir sind eben beteiligt zum Beispiel beim Fischsommelier. Das ist eine IHK-Fortbildung, hier zusammen mit Transgourmet und dem Fischmagazin. Und da ist unsere Rolle eben auch im sensorischen Bereich auszubilden, also Modul Sensorik und Ernährung und Gesundheit.
Ja, das ist total spannend, weil meine Kollegin hat nämlich den Florian zu Gast gehabt vom Fischkochstudio.
Ja.
Und da hast du mir verraten, den hast du ausgebildet.
Genau, genau. Also ich bin ja von Anfang an dabei und sowohl Florian als auch sein Kollege, der Ralf, waren auch bei mir in der Prüfung. Also ich habe auch die mündlich-praktischen Prüfungen bei denen abgenommen.
Ja, was prüft ihr da ab? Muss ich da ankreuzen? Schmeckt nach Fisch? Schmeckt nach Fleisch? Oder schmeckt doch lieber mehr nach Zitrone? Oder?
Die ist wirklich sehr komplex und auch umfassend. Also sowohl die Fortbildung ist es ja, als auch die Prüfung. Die Prüfung besteht aus drei Teilen. Und zwar, sie machen einmal eine schriftliche Prüfung, dann eine sensorische Prüfung bei uns hier vor Ort. Und dann gibt es die mündlich-praktische Prüfung. Oh ja, und bei der mündlich-praktischen, da müssen sie eben zeigen, okay, können sie filetieren, können sie eine Auster öffnen, können sie eine Garnele richtig präparieren. Oh ja, und dann müssen sie nochmal eben mündlich im Prüfungsgespräch, Frage und Antwort stehen und zeigen, was sie eben gelernt haben, ne, aus dem kompletten Fachbereich dann.
Also wenn es ums Lebensmittel Schokolade geht, dann würde ich den Test, glaube ich, bestehen. Das bin ich mir nicht so sicher. Aber damit stellt ihr ja im Grunde genommen ein gewisses Qualitätsstandard hier sicher, ne? Also auch für die fischverarbeitenden Betriebe.
Genau, diese Fortbildung ist halt ja quasi einmalig. Sie ist wirklich extrem umfassend, weil sie alle Bereiche berücksichtigt. Also ja, die Teilnehmenden, die hier mitmachen, die müssen wirklich von Warenkunde über wirtschaftliche Aspekte, über viele, ja, im Forschungsbereich, sei es Aquakultur oder neue Fangmethoden, oder die haben noch die begleitende Weinsommelier-Prüfung, die haben Marketingaspekte, dann haben sie noch Sensorik, Ernährung und Gesundheit haben sie auch noch. Also es ist wirklich eine unglaublich breite und herausfordernde Fortbildung, sodass man dann eben auch sagen kann, okay, es ist eben auch wichtig, solche Leute auszubilden und eben einem so, wie du schon so gesagt hast, einen hohen Standard dann für die Fischbranche herzustellen.
Also es ist schon ein Qualitätsmerkmal sozusagen.
Ja, doch, ich glaube.
Und wir sind ja heute bei euch hier im TTZ und unten hat es mir ja die Testkabinen gezeigt. Da führt ihr ja die Sensoriktests durch. Ne? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also wenn wir einen Konsumententest beispielsweise haben und müssen irgendwie ein neues Produkt verkosten lassen, dann werden ja die Personen bei uns zielgruppenspezifisch eingeladen. Das bedeutet, unser Kunde hat gewisse Vorgaben vom Alter, Verzehrgewohnheiten oder auch Einkaufsverhalten. Die werden dann von uns vorher gescreent, in der Regel in einem Telefoninterview. Genau, dann werden die eingeladen. Ja, und dann sitzen die bei uns in diesen Testkabinen. Die Testkabinen haben den bedeutenden Vorteil, jeder arbeitet für sich alleine. Also es ist kein, ne, niemand...
Wie in der Schule.
So ein bisschen, genau. Genau. Ja, jeder arbeitet für sich alleine. Es ist standardisiert, eben auch was das Licht oder was die Lichtverhältnisse betrifft. Also die Kabinen sind so konzipiert, dass eben zum Beispiel, wenn sie über ihrem Teller sitzen, eben kein Schatten auf das Lebensmittel fällt, sondern alles gleichmäßig ausgeleuchtet ist.
Damit nichts verfälscht denn noch.
Genau. Wir haben die Möglichkeit, dass eben direkt am Computer die Antworten eingegeben werden. Das erleichtert uns natürlich im Nachgang die Arbeit der Auswertung. Also wir haben eine Klimaanlage, eine Lüftung. Es kommen eben keine Gerüche rein, sondern es gehen nur Gerüche raus. Wir können unter Rotlicht testen. Genau, das sind alles so Optionen, die wir natürlich durch die Testkabinen haben.
Ja, wie kommen die an die Testpersonen? Kann ich mich da bei euch bewerben?
Ja, klar. Also wir haben eine Datenbank, die eben auch schon recht lang existiert, aus der wir immer wieder rekrutieren, aber wir suchen auch. Also man hat die Möglichkeit bei uns über die Homepage sich als Testperson zu registrieren. Dann kommt man bei uns in die Datenbank und dann wird man beim nächsten Mal, wenn wir wieder einen Aufruf starten, wird man mit angeschrieben, wenn es dann passt.
Ja, also finde ich eine tolle Möglichkeit. Also wer Interesse mal daran hat,
sehr gerne
beim Technologie- und Transferzentrum melden.
Ja.
Hast du im Rahmen eurer Testverfahren, kannst du da irgendwie Trends ausmachen, was momentan oder was jetzt im Gegensatz zu in der Vergangenheit, was jetzt eher so den Leuten schmeckt, dass da vielleicht irgendwie ein Wandel stattfindet oder dass sie sagen, die Menschen früher war mehr knusprig, heute muss es soft sein oder
ist
das gar nicht?
Ich glaube, so spezifisch kann man das jetzt irgendwie nicht sagen. Das hängt natürlich sehr stark von der Produktkategorie ab. Ne? Wir testen ja im Grunde genommen fast alles. Also angefangen auch von Bedarfsgegenständen aus dem Haushaltsbereich, also passiert auch eben häufig im sogenannten Home-Use-Test. Da testen die Leute dann nicht bei uns, sondern die kommen dann nur zu uns, holen sich ihr Produkt ab, testen es zu Hause. Also wir hatten zum Beispiel mal Weichspüler, und dann haben die das zu Hause getestet und haben dann die Fragen dazu beantwortet. Ja, und dann ist es eben, jede Produktgruppe hat eben so ihre Trends, was eben so passiert. Und ansonsten, ich meine, großer Trend ist natürlich die Fleischalternativprodukte.
Großes Thema, ne?
Ja.
Also ich beobachte das auch. Also früher hat man nach Fleisch Ersatzprodukten gesucht im Regal und jetzt muss man ja schon fast die Wurst suchen.
Ja, also das ist nach wie vor, also seit, ich würde mal sagen, so 4-5 Jahren wirklich ein sehr starkes Thema, aber ja, die anderen Produkte sind eben auch vertreten. Und sei es jetzt, wenn es darum geht, weniger Zucker einzusetzen, die ja, Zusammensetzung insofern zu verändern. Zum Beispiel, also gab es ja jetzt eine Zeit lang, waren bestimmte Rohwaren gar nicht verfügbar. Mussten eben Rezepturen umgestellt werden. Ja. Und das sind dann immer so wieder Fragestellungen, ja, mit denen wir es dann zu tun haben. Ne? Und ansonsten sind die Trends, würde ich sagen, sehr produktgruppenspezifisch.
Ja, obwohl da gibt es ja auch schöne Querverbindungen, wo du gerade sagst, weniger Zucker, weil zum Thema Zuckerreduzierung forscht ja auch Kirsten Buchbecker von der Hochschule.
Genau.
Und mit der hast du ja auch ein Buch geschrieben, speziell über Sensorik.
Genau, wir hatten zusammen dieses Sensorik-Lexikon damals zusammengeschrieben. Genau, wir haben lange zusammen gearbeitet. Sie hat ja hier das Sensorik-Labor damals mit aufgebaut, hier am TTZ. Genau.
Genau, die hatte ich auch schon zu Gast hier im Podcast und die hat da über ihre spannende Forschungsergebnisse berichtet.
Ah ja.
Zur Zuckerreduktion.
Ja.
Genau. Und sie setzen ja dabei dieses Food-Pairing ein. Also welche Lebensmittel matchen sich und sind im Geschmack so, dass man nicht den Eindruck hat, dass es irgendwie bitter wird oder so, sondern dass es schon einen charmanten, süßlichen Geschmack hat. Also total spannend, dieses Forschungsfeld.
Auf jeden Fall. Und auch etwas, was eben ja sehr wahrscheinlich jetzt auf uns zukommen wird. Ne? Also ich meine, es gibt schon seit längerem ja die Reformulierungsansätze, ne? Dass man eben sagt, okay, es ist ja dann auch von der Bundesregierung gesteuert oder eben gesteuert ist ein doofes Wort, sondern es ist einfach notwendig, dass wir unsere Ernährung eben überdenken, weil wir eben einen Großteil an Personen, also oder eben der Anteil der Übergewichtigen immer größer wird. Von daher ist es wichtig, dass eben auch insbesondere Fertigprodukte eben da auch angepasst werden, weil sie einen nicht unerheblichen Beitrag dazu leisten können, dass jemand eben ein falsches Lebensmittel wählt. Ne? Und deswegen ist dieser Ansatz zu sagen, okay, niemand möchte ja die Fertigprodukte irgendwie vom Markt nehmen, weil die sind ja auch sehr praktisch. Also jeder von uns
sagen,
ne? Jeder
fährt. Ist ja auch lecker, ne?
Genau. Aber muss es immer so viel Zucker sein? Muss es so viel Fett sein? Muss es so viel Salz sein? Und das sind natürlich interessante Fragestellungen, die eben auch noch viel Erforschung dürfen. Da eben, also sowohl Zucker als auch Salz, wie Fett, ja nicht nur irgendwie als Füll oder als Geschmacksstoff eingesetzt werden, sondern häufig eben ja auch einen technologischen Hintergrund haben, weshalb sie eingesetzt werden, zum Beispiel Haltbarkeit.
Und genau, ich wollte gerade sagen, warum ist Marmelade so lange haltbar, weil so viel Zucker drin ist. Ne?
Genau, und das sind natürlich Fragestellungen, das muss man natürlich lösen. Ne? Und deswegen sind es natürlich tolle lebensmitteltechnologische Themen, ja, mit denen man natürlich dann auch viel machen kann.
Ja, aber in dem Bereich hast du ja auch aktuell ein sehr spannendes Forschungsprojekt, und zwar im Zusammenhang mit Schichtarbeit und mit Gewicht, also mit Gewichtszunahme. Kannst du das einmal kurz umreißen, was da der Kern der Forschung ist?
Also man weiß mittlerweile, dass Schichtarbeit per se ein Risikofaktor dafür ist, dass man im Laufe seines Lebens ein Übergewicht entwickelt. Das liegt an einer dann unglücklichen Lebensmittelauswahl, wenn man zum Beispiel in der Nachtschicht arbeitet, ist unser Tag-Nacht-Rhythmus gestört und ja, dadurch sind Hunger, Sättigung gestört. Man weiß, es ist ein sogenanntes Food-Craving für ungesunde Lebensmittel da. Die Personen bewegen sich weniger, stehen stärker unter Stress. Und das alles zusammen führt eben dazu, dass solche Personen eben häufig ein Übergewicht entwickeln. Und wir beschäftigen uns im Rahmen dieses EU-Projektes, das heißt Shift to Health, eben damit zu gucken, okay, wie kann man den Leuten denn helfen? Also mit welchen Strategien kann man denn kommen? Das Ernährungs- und Gesundheitsverhalten, also es geht eben über Ernährung hinaus, so ist, dass sie trotz der Schichtarbeit, weil es ja auch, muss man ja auch ganz klar sehen, das Projekt hat nicht zum Ziel, die Schichtarbeit irgendwie zu verbannen. Auch die brauchen wir einfach in unserem, ja, in unserem Wirtschaftssystem. Genau, aber wie macht man es erträglich? Und eben auch so erträglich, dass die Personen, die in der Schichtarbeit tätig sind, eben nicht krank werden. Oder?
Also dieses Projekt umfasst also praktisch die Ursachenforschung und ihr wollt ja auch im Rahmen des Forschungsprojekts, es läuft ja noch 4 Jahre,
genau,
ne?
Ja, genau.
Dass man da dann auch entsprechend Handlungsempfehlungen entwickelt, ne? Für Personen, die im Schichtdienst sind. Ne? Also wie du schon sagst, wir können den Schichtdienst nicht abschaffen. Ich meine, wenn ich jetzt abends um 22 Uhr einen Unfall habe, dann möchte ich nicht die Antwort haben, ich bin morgen wieder ab 8 für Sie zuständig, sondern dass der Arzt sagt, ich komme sofort, ne, und helfe. Das ist natürlich klar. Und von daher wollt ihr auch Handlungsempfehlungen sozusagen dann erarbeiten.
Genau, also wir machen jetzt zuerst eine sogenannte Querschnittsuntersuchung. Wir gucken uns gerade an, das führen wir hier in Bremerhaven im Hafen durch, gucken uns an, okay, diejenigen, die in Nachtschicht arbeiten, wie sind die vom Ernährungs- und Gesundheitszustand im Vergleich zu Nicht-Nachtschichtarbeitern? Ne? Auch ganz spannend, wir gucken uns eben, wie gesagt, komplett ja, gesundheitliche Aspekte des Stoffwechsels an. Also wir untersuchen Blut, Urin, Stuhl, Speichel. Wir machen aber auch Sensorik. Auch total spannend, weil auch eben die Sensorik beeinflusst werden kann durch diese starken Störungen zwischen Tag und Nacht, zwischen diesem Wechsel, genau. Dann wollen wir eine Intervention durchführen. Da planen wir gerade, das ist im nächsten Jahr, also Ende nächsten Jahres. Da wollen wir dann gucken, okay, was können wir denn vielleicht ändern und dann hoffentlich sehen wir dann einen positiven Effekt und daraus, aus den beiden Ergebnissen wollen wir dann eben Handlungsempfehlungen bauen. Genau, und man darf das aber auch immer gar nicht so weit weg von sich selbst schieben, weil das, worum es eben vor allem geht, ist eben diese Störung des Tag-Nacht-Rhythmuses. Und das ist etwas, dem wir alle auch unterliegen. Ne? Also,
ich merke es gerade jetzt, wir haben die Zeit umgestellt. Ne?
Genau.
Also ich bin maximal verwirrt. Ne?
Genau. Und dadurch, dass wir einfach alle viel, viel mehr drinnen sind, wir sitzen abends länger eben am Rechner, sind künstlichem Licht ausgesetzt. Ja, wer kennt es nicht, ne, dass man dann eben länger Fernseh guckt, dann morgens ist man wieder früh hoch.
Genau, man bewegt sich gar nicht mehr so viel.
Genau, also das ist eben auch etwas, was jedem im Grunde genommen diese Erkenntnisse, die wir jetzt ziehen, alle Personen betrifft. Und es sind nicht nur Schichtarbeiter, ne? Es gibt ja auch noch ganz viele andere Personen. Es gibt ja eben, was sind ganzen Rufbereitschaft, Piloten, Zugführer. Also das ist wirklich eine sehr große Gruppe, um die es hier geht. Mhm. Ja, wenn sie nicht sogar jeden von uns betrifft, in gewisser Weise.
Alle Mütter ja auch, ne? Mit kleinen Kindern.
Ja, also. Wer kennt es nicht noch, ne? Morgens um 3 dann da zu sitzen und wach zu sein und so. Ja, ja, genau.
Also spätestens in 4 Jahren musst du hier unbedingt nochmal über die Ergebnisse aus dieser Studie berichten.
Ja, sehr gerne.
Aber wir haben einen Bereich, haben wir jetzt komplett ausgelassen, und zwar ist das die Konsumentenforschung. Worum geht es da? Ist es so, dass ihr auch schaut, nach welchen Kriterien die Menschen beim Einkaufen Produkte auswählen?
Was ich vorhin schon sagte, also Konsumentenforschung beschäftigt sich eben vor allem mit dem Verhalten. Warum kaufen manche Personen eben bestimmte Produkte? Warum verhalten sich Verbraucher gegenüber bestimmten Lebensmitteln? Warum zeigen sie eine bestimmte Einstellung? Man kann das durchführen über größere Fragebogen, komplexere validierte Messinstrumente, die man dann einsetzt. Wir haben bei uns aber zum Beispiel auch eine Eye-Tracking-Brille, mit der wir eben zum Beispiel untersuchen können im Supermarkt oder in einer Regalsituation. Uns schicken wir jemanden durch den Supermarkt oder eben stellen ihn vor das Regal und geben ihm bestimmte Aufgaben, eben bitte das und das Produkt suchen, und dann kann man eben genau untersuchen, okay, wo geht der erste Blick hin, wonach sucht er, wo bleibt sein Blick hängen oder der Blick der Person hängen. Das kann man eben auch mit Verpackungen machen, ne? Das sind eben dann so weitreichende Untersuchungen. Oder aber jetzt auch im Rahmen des Projektes wieder, aber es ist ein Konsumentenforschungsansatz, untersuchen wir Präferenzen für Lebensmittel. Dazu nutzen wir auch so einen computergestützten Fragebogen, und dann werden zum Beispiel Reaktionszeiten aufgenommen. Wie lange brauche ich, um mich zum Beispiel für ein Produkt zu entscheiden? Weil natürlich, je schneller ich mich entscheide, desto höher ist ja auch meine Bereitschaft und meine Präferenz für das Produkt, weil ich eben viel schneller und leichter mich eben für das, was ich gerne essen möchte, entscheiden kann.
Ja, ich glaube, da hat Marketing oder Allgemeinwerbung ganz großen Einfluss drauf, ne? Auf welche Gefühle und Emotionen ich mit diesem Produkt verkaufe.
Genau, das ist dann eben, das ist so komplex.
Ja, genau, aber, das ist aber hochspannend, ne?
Ja. Also, auf jeden Fall. Also genau, das sind die nächsten Schritte. Ne? Also mit der Sensorik zum Beispiel, und deswegen ergänzt sich das eben so ganz wunderbar. Mit der Sensorik messe ich eben meine intrinsischen Merkmale eines Produktes. Wie riecht es, wie schmeckt es, wie fühlt es sich an? Und dann habe ich aber eben meine Verpackung. Ja, dann habe ich mein Werbekonzept. Und das sind die sogenannten externen Faktoren. Und das kann ich auch messen. Das kann ich eben über validierte Skalen messen. Das kann ich über das Face Reading messen. Das kann ich ja auch eben ganz generell über Befragungen messen oder andere Instrumente. Und dann kann ich zum Beispiel auch solche Untersuchungen machen. Ich mache zuerst eine Blindverkostung, dann gucke ich mir das Konzept an und dann mache ich eine kombinierte Verkostung, wo ich sage, okay, das ist jetzt die und die Marke. Und dann sehe ich zum Beispiel ja auch Effekte. Ne? Mache ich die Blindverkostung, ist das Produkt vielleicht ganz schlecht, und dann mache ich es in einer sogenannten gelabelten Verkostung, und dann geht auf einmal die Akzeptanz total hoch. Am Produkt wurde ja nichts geändert. Und dann sieht man dann ganz klar, okay, das ist total...
externe Faktoren dann.
Genau. Oder eben umgekehrt kann es aber genauso gut auch passieren, dass ich einen Sensorik habe und habe total starkes Produkt. Und dann sage ich, okay, das Produkt kommt von da und daher, und die Marke hat so ein schlechtes Image bei den Verbrauchern und Verbraucherinnen, und dann geht die Akzeptanz runter. Aber das sind natürlich wertvolle Hinweise, aufgrund dessen man dann natürlich gucken kann, okay, was kann man ändern? Was kann man machen?
Also ich sehe schon, ein hochkomplexes Thema. Und ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt irgendwie ein Produkt im Supermarkt kaufe, was mir unheimlich gut schmeckt, dann hattet ihr wahrscheinlich irgendwie die Finger mit im Spiel, dass es mir gut schmeckt und dass ich es auch gleich gefunden habe.
Das will ich doch hoffen.
Imke, es war total spannend, dir zuzuhören und zu hören, woran ihr forscht und wer Teil der Forschung sein möchte oder werden möchte und mal Testesser oder Testperson werden möchte, kann sich gerne hier im Technologietransferzentrum melden. Und ich denke, allerspätestens in 4 Jahren hören wir uns hier wieder.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Das war unsere Herbstfolge für euch. Freut euch schon mit uns jetzt auf die nächste, da wird es weihnachtlich.
Und wenn euch die heutigen Themen gefallen haben, dann gebt uns gerne ein Like. Und wenn ihr euch andere Themen wünscht, schreibt uns gerne. in den Kommentaren oder im Logbuch Bremerhaven. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.